Hallo, liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste. Schön, euch nochmal von hier vorne sehen zu dürfen. Letztes Mal. Ich begrüße euch zu unserem letzten Gottesdienst hier in der Rungiusstraße. Ja, wie gesagt, wir werden ja nächste Woche unser Sommerfest feiern. Es wird ein feierlicher Auszug sein. Ja, auch für mich ist es das letzte Mal, dass ich jetzt hier predige. Ja, und ich muss zugeben, dass ich schon etwas wehmütig bin. Ja, es bleiben viele schöne Erinnerungen zurück, ja, aus den letzten 12 Jahren. Ja, es waren ja fast 12 Jahre, in denen wir hier unsere Gottesdienste gefeiert haben. Ja, und wir Menschen sind ja oft so, dass wir Erinnerungen oft mit Orten verknüpfen. Ich bin auf jeden Fall so jemand. Und deswegen bleiben viele schöne Erinnerungen zurück, die ich mit diesem Gebäude hier verbinde. Für mich ist es jetzt das zweite Mal, dass wir als Gemeinde aus einem Kirchengebäude ausziehen. Ja, und ich weiß, für einige von euch ist es schon das dritte, vierte oder fünfte Mal. Ja, Dirk Ratzin erzählte mir neulich von 3 weiteren Adressen, wo in den 90er Jahren unsere Gottesdienste stattgefunden haben. Und ich denke, wir müssen uns jetzt einfach mal wieder vor Augen führen, dass das Reich Gottes nicht in irgendwelchen Gebäuden ist, sondern mitten unter uns. Ja, wie Jesus im Lukas 17, 21 gesagt hat, da sagte er, man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Amen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Ja. Wo immer wir zusammenkommen und uns versammeln, da ist auch das Reich Gottes. Und nicht nur das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der König dieses Reiches höchstpersönlich, Jesus, ist ebenfalls mitten unter uns. Das hat er versprochen in Matthäus 18, Vers 20. Da sagte er, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich möchte euch heute ermutigen, weil es keinen Grund zur Sorge gibt. Egal, ob wir jetzt schnell ein neues Gebäude finden oder nicht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Ja, und Jesus ist immer noch in unserer Mitte. Das ist alles, was zählt. Und wir haben ja auch noch einander. Und wir können einander immer wieder unterstützen. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar gerade Gottes Wille, dass wir erstmal kein Gebäude haben. Ja? Vielleicht möchte uns gerade Gott in dieser Phase etwas ganz, ganz Wertvolles beibringen. Aber wie dem auch sei, wir machen weiter in unserer Predigtenserie, ja? Metanoia, Umdenken. Wir gehen weiter durch das Lukas-Evangelium. Seit Anfang des Jahres sind wir ja bereits durch die ersten 12 Kapitel gegangen und befinden uns nun im Kapitel 13. Ich werde heute über die 4 Verse im Lukas 13, 18 bis 21 predigen, die mir zugeteilt wurden. Aber das werde ich erst in der zweiten Hälfte meiner Predigt tun. Sind ja nur 4 Verse. In der ersten Hälfte werde ich nämlich ausführlich auf das Thema Metanoia eingehen. Die Frage, die du dir sichergestellt hast, ja, und ich jetzt auch schon einige Male gehört habe, ist, warum gerade jetzt dieses Thema? Warum reden wir ausgerechnet jetzt über Umkehr, wo wir aus diesem Gebäude ausziehen, ja, und so viele andere Themen auch noch auf dem Tisch haben? Ja. Wir wollen uns auch mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns genau dieses Thema aufs Herz gelegt hat. Ja, dass jeder von uns sich mit seiner eigenen persönlichen Umkehr auseinandersetzen soll. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns liebt und uns auf etwas ganz Großes vorbereiten möchte. Die Umkehr sollte sowieso immer ein natürlicher, täglicher Bestandteil unserer Nachfolge sein, damit wir weiterhin Jesus immer ähnlicher werden können. Und außerdem sehen wir doch auch im Neuen Testament, wie Jesus von Anfang an die Menschen immer wieder zur Umkehr aufgerufen hat. Und selbst im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, sehen wir, wie Jesus die Christen in den Gemeinden Kleinasiens aufgerufen hat, von verschiedenen spezifischen Sünden umzukehren. Umkehr ist definitiv keine einmalige Sache, sondern ein beständiger Prozess, durch den ein Christ sein ganzes Leben lang geht. Wie kommt es, dass wir Christen nach vielen Jahren der Nachfolge immer noch von unseren Sünden umkehren müssen? Sollten wir nicht mittlerweile geistig genug sein, um nicht mehr zu sündigen? Die bittere Wahrheit ist, dass wir, solange wir hier auf der Erde leben, immer wieder mit unseren eigenen Sünden konfrontiert sein werden und mit den Sünden unserer Mitmenschen. Solange wir hier auf der Erde leben, wird auch immer wieder Satan uns zu verführen. Ja? Er wird es immer wieder versuchen. Das einzig Gute an Satan ist, dass ihm dabei nichts Neues einfällt. Er probiert es immer wieder mit denselben Versuchungen. Satan versucht die Menschheit schon seit Jahrtausenden immer wieder mit denselben Versuchungen. Er benutzt noch heute dieselbe Versuchung, mit denen er schon Adam und Eva versucht hat. Und deshalb kannst du auch auf seine Versuchungen vorbereitet sein. Es geht dabei nicht nur darum zu widerstehen, sondern vor allem darum umzudenken, Metanoia. Es geht darum, auf die listigen Angriffe Satans vorbereitet zu sein und seine Strategien zu durchschauen. Im 1. Mose 3,1 sehen wir, nach welchem Muster Satan immer wieder vorgeht. Er kommt zu Eva und sagt zu ihr: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und das ist interessant. Satan stellt hier Eva eine Frage, und in dieser Frage ist schon die erste Lüge enthalten. Gott hatte Adam und Eva gar nicht geboten, dass sie von keinem Baum im Garten essen durften. Ja, im Kapitel 2 hatte Gott zu ihnen gesagt, dass sie von allen Bäumen im Garten essen durften, nur von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, nicht. Die Schlange sagte zu Eva, dass sie die Frucht ruhig essen könne und nicht sterben würde. Im Gegenteil, Eva würde dann wie Gott sein, behauptete die Schlange. Das hörte sich attraktiv an. Und auch die Frucht war ja schön anzusehen. Ja, die sah sehr verlockend aus und sie löste eine Begierde in Eva aus. Wir sehen hier ganz klar ein Muster Satans, das uns zeigt, wie er immer wieder vorgeht. Seine Versuchungen beinhalten im Wesentlichen 4 verschiedene Phasen, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Die erste Phase ist die Phase des Verlangens, in der Satan ein Verlangen in dir wecken möchte. Was meine ich damit? Es gibt ein falsches Verlangen, wie zum Beispiel das Verlangen nach Rache oder Drogen oder schnellem Sex. Es gibt aber auch ein richtiges, gerechtfertigtes Verlangen, wie zum Beispiel das Verlangen nach Nahrung oder Nähe, emotionale Nähe, körperlicher Nähe. Und wenn du dein Verlangen auf die falsche Art und Weise stillen möchtest, also an falschen Orten oder zu falschen Zeitpunkten, dann gibst du der Versuchung nach. Dann kannst du an nichts anderes mehr denken, außer dir vorzustellen, wie es wäre, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Und jede Begierde, jedes Verlangen, das du nicht kontrollieren kannst, zerstört dein Leben. Die zweite Phase ist die Phase des Zweifelns. Satan möchte, dass du an Gottes Worten zweifelst. Hat Gott wirklich gesagt, dass du keinen Sex außerhalb der Ehe haben darfst? Dass du nur in der Ehe deine Sexualität leben darfst? Nur in diesem einen Bund der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau? Satan möchte, dass du Gottes Worte in Frage stellst und seine Lügen glaubst. Und hinter jeder Versuchung steckt immer eine Lüge Satans. Jedes Mal, wenn du sündigst, glaubst du an eine seiner Lügen. Also von der Phase des Verlangens zu der Phase des Zweifelns über. Du glaubst dann nicht mehr so richtig an das, was Gott sagt, sondern mehr an das, was Satan sagt. An die Lüge, die er dir erzählt. Als dritte Phase kommt dann die Phase der Täuschung. Du lässt dich täuschen und fällst auf die Lügen Satans rein. Und natürlich ist es dann wichtig, dass du so schnell wie möglich bemerkst und umkehrst. Denn wenn du es nicht bemerkst und nicht umkehrst, kommt die vierte Phase. Und das ist dann die Phase des Ungehorsams. In dieser Phase hat dich Satan am Haken. Und du gibst der Versuchung nach. Du fällst in Sünde. Und Satan triumphiert. Und diesmal, wenn du sündigst, hat dir Satan mindestens einen dieser folgenden Gedanken zugeflüstert. Dein Verlangen ist ganz natürlich. Da ist nichts Verkehrtes dran. Gott hat dir es doch gegeben. Hat Gott denn wirklich gesagt? Und hat es wirklich so gemeint? Es ist total okay, wenn du deinen Bedürfnissen nachgehst. Das tun auch die anderen genauso. Keine Angst, es wird keine negativen Konsequenzen geben. Und wenn du diese Gedanken bei dir zulässt, hat der Satan genau da, wo er dich haben möchte. Außerdem solltest du auch genau wissen, wo deine Schwachpunkte liegen, weil jeder Mensch hat Schwachpunkte. Frag dich doch mal, in welchen Bereichen dich Satan zu Fall bringen kann. Ich bin zum Beispiel im Bereich der Habgier anfälliger. Ich kann mir gut vorstellen, wie es für Eva war, diese Frucht haben zu wollen und sie probieren zu wollen. Wo bist du angreifbar? Im Epheser 4, 27 schreibt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Paulus sagt, dass du Satan keinen Raum in deinem Leben geben sollst, wo er wüten und zerstören kann. Was denkst du, welchen Raum nimmt Satan am häufigsten im Leben von Menschen ein? Weißt du, welcher Raum es ist? Es ist der Raum deiner negativen Gefühle. Es ist jede negative Emotion, die du in deinem Herzen zulässt. Jedes Mal, wenn du negative Gefühle hast, versucht Satan, Raum in deinem Leben einzunehmen. Und du bist dann in deinem Herzen anfällig für Versuchungen verschiedenster Art. Das steht zum Beispiel auch in den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als auf alles andere aber, achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Warum sollst du auf dein Herz achten? Weil dein Herz das Zentrum deiner Gedanken und Gefühle ist. Um der Versuchung zu widerstehen, musst du erkennen, welche Gedanken du hast und welche Gefühle sie auslösen. Satan zieht es vor allem auf deine Gedanken ab und deshalb ist auch Metanoia so wichtig. Wir müssen auf unsere Gedanken aufpassen und immer wieder umdenken und lernen, neu zu denken. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld. In unseren Gedanken finden geistliche Kriege statt. Ja, Schlachten, die entschieden werden, die wir verlieren oder gewinnen können. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich im 2. Korinther 10, 4. Er schreibt, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jenen Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Paulus wusste ganz genau, wie wichtig es ist, die eigenen Gedanken zu kontrollieren, weil in ihnen große Kämpfe stattfinden können. Welche Gedanken hast du zurzeit? Welche Zweifel hast du? Wo lässt du dich eventuell sogar im Moment täuschen? Wo lässt du Gefühle zu, die dich ganz klar zur Sünde verleiten? Satan möchte mit deinen Gefühlen spielen und er ist ein Meister der Manipulation. Er gibt dir bestimmte Gedanken und Gefühle im Alltag und wenn er es schafft, dass du dich in deinen Gefühlen verstrickst, hat er dich am Haken. Du kannst natürlich auch noch tiefer gehen und dich fragen, wann du für die Sünden am anfälligsten bist. Manche von uns geraten an bestimmten Tagen mehr in Versuchung, manche an Wochenenden, manche spät am Abend, wenn sie allein sind. Frag dich auch, wo du am anfälligsten bist. Ja? Wo gerätst du am meisten in Versuchung? Ist es am Arbeitsplatz? Ist es beim Nachbarn? Ist es in der Küche? Ist es in der Sportsbar? Ist es am Strand, am Meer? Ist es am Computer, wenn du allein bist? Wenn es einer dieser Orte ist, dann solltest du ihn unbedingt meiden. Die nächste Frage ist, wer bei dir ist, wenn du am anfälligsten bist? Ist es bei dir eher so, dass du in Versuchung gerätst, wenn du allein bist oder wenn du mit anderen Zeit verbringst, zum Beispiel mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinen Mannschaftskameraden? Jeder von uns ist anders und du musst dich fragen, wo du am anfälligsten bist. Dann solltest du dich unbedingt auch fragen, welchen temporären Nutzen du davon hast, wenn du der Versuchung nachgibst. Frag dich doch mal, warum du Ja sagst. Ja, wonach sehnst du dich wirklich? Fühlst du dich dann erleichtert? Vielleicht sogar getröstet, wenn du sündigst? Gibt es dir eine Selbstbestätigung, nach der du dich sehnst? Oder suchst du einfach nur nach einem kurzzeitigen Vergnügen, ja, nach dem flüchtigen Genuss der Sünde, wie es im Hebräer 11, Vers 25 steht? Frag dich auch, welche Alternative dir Gott gibt. Und die letzte Frage ist, wie du dich fühlst, unmittelbar, bevor die Versuchung kommt. Gerätst du mehr in Versuchung, wenn du frustriert bist oder gestresst? Ja, gerätst du mehr in Versuchung, wenn du müde bist oder vielleicht nicht einschlafen kannst? Oder wenn du gelangweilt bist? Wie ich gerade gesagt habe, du solltest deine eigenen emotionalen Triggerpunkte kennen Und du solltest auch die Umstände kennen, in denen du anfälliger bist. Und natürlich auch wissen, welche Menschen dich eher in Versuchung bringen können. Ich hatte ja am Anfang die Frage gestellt, warum wir überhaupt umdenken sollen. Und Satan spielt natürlich eine große Rolle, ja, und dieser geistliche Kampf gegen ihn, den wir alle zu kämpfen haben. Aber ich denke, die Hauptantwort auf das Warum wir alle immer wieder umkehren sollen, ist vor allem das Reich Gottes. Die Voraussetzung dafür, um überhaupt ins Reich Gottes zu kommen, ist ja die Umkehr von den Sünden. Und ebenso ist auch die Voraussetzung dafür, im Reich Gottes bleiben zu dürfen, die weitere beständige Umkehr von den Sünden. Das Reich Gottes ist ein heiliges Reich, in dem alle Bewohner heilig leben sollen und einen reinen Glauben haben sollen, der frei ist von aller Heuchelei. Somit ist die beständige Umkehr von den Sünden natürlich etwas Gutes. Ja? Umkehren heißt, lebendig zu sein. Umkehren heißt, sich von Gott beständig erneuern zu lassen. Umkehr ist ein kontinuierlicher Prozess des Umdenkens, der unser ganzes Leben lang weitergeht und uns Jesus immer ähnlicher werden lässt. Wie Sascha am letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt hat, never stop in your metanoia. Und auch meine Bitte an dich ist, bitte, höre niemals auf, umzukehren und umzudenken. Damit kommen wir zum zweiten Teil meiner Predigt. Wie gesagt, wir befinden uns ja nun im Kapitel 13 des Lukas-Evangeliums. Letzten Sonntag haben wir unter anderem gehört, wie Jesus am Anfang des Kapitels zwei damals aktuelle Beispiele verwendet hatte, um die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Erst hatte er von den Galiläern geredet, ja, die Pilatus umgebracht hatte. Und dann hat er den Turm von Siloach erwähnt, der eingestürzt war und wodurch 18 Menschen getötet wurden. Und dann stellte Jesus seinen Zuhörern die Frage, ob sie dachten, dass die Verstorbenen größere Sünder waren als die übrigen Menschen in Jerusalem. Und er beantwortete dann seine Frage selber, indem er ihnen erklärte, dass sie genauso sterben würden, wenn sie nicht umkehren würden. Ich wurde, wie gesagt, gebeten, heute auf die Verse 18 bis 21 einzugehen. Das sind nur 4 Verse, in denen Jesus aber 2 Gleichnisse erzählt hat. Jesus hat es immer wieder verstanden, mit wenigen Worten ganz viel zu sagen. Ja, im Gegensatz zu uns, wir machen auch viele Worte und sagen nur sehr wenig. Unsere Aufgabe ist es nun herauszufinden, was Jesus seinen Zuhörern damals mit diesen Gleichnissen sagen wollte und was er uns heute mit ihnen sagen möchte. Jesus sprach in den 4 Evangelien ja häufig von dem Reich Gottes. Hier vorne seht ihr jetzt auch gleich verschiedene Beispiele, die Jesus für das Reich Gottes verwendet hatte. Jesus hat mit seinen Gleichnissen oft alltägliche Situationen und Bilder in Geschichten verpackt, die den Menschen vertraut waren. Und dadurch konnten sie die tiefere Bedeutung noch leichter verstehen und wurden aber auch gleichzeitig aufgefordert, sich mit dem Inhalt der Gleichnisse auseinanderzusetzen und auch ihr eigenes Leben zu hinterfragen. Es gibt in den 4 Evangelien circa 30 bis 40 Gleichnisse, je nach Zählweise, von denen 12 bis 15 allein vom Reich Gottes handeln. Und wie ihr sehen könnt, hat Jesus ganz unterschiedliche Beispiele verwendet. Es gibt kein Thema, über das Jesus mehr geredet hat, als über das Reich Gottes. Selbst nach seiner Auferstehung, ja, hat Jesus noch 40 Tage über das Reich Gottes gelehrt und seine Jünger darauf vorbereitet, ja, auf ihren Dienst vorbereitet, der noch vor ihnen war. Für mich war die Botschaft vom Reich Gottes der Hauptgrund damals dafür, warum ich so schnell Christ geworden bin. Ja, ich wollte unbedingt ins Reich Gottes hinein, so schnell wie es geht. Das war vor 25 Jahren. Am kommenden Samstag habe ich meinen 25. geistlichen Geburtstag. Und ich bin einfach nur froh, im Reich Gottes sein zu dürfen. Ja, weil die Gemeinde ein sichtbarer Teil vom Reich Gottes ist. Über welches Thema redest du am meisten, wenn du über deinen Glauben redest? Du siehst, über welches Thema Jesus am meisten geredet hat. Wie groß ist deine Begeisterung über das Reich Gottes noch? Was deine Begeisterung fürs Reich Gottes dämpfen kann, ist jede Sünde, von der du nicht umkehrst, wo du Satan Raum in deinem Leben gibst oder Geschwister es auch tun, wenn sie nicht umkehren. Und so soll es natürlich niemals im Reich Gottes sein. Aber kommen wir zu den beiden Gleichnissen, die Jesus in den Versen 18 bis 21 erzählt hat. Das erste Gleichnis handelt von einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten gesät hat und aus dem ein großer Baum wurde. Das zweite Gleichnis handelt von ein wenig Sauerteig, ja, den eine Frau genommen hat und unter einen halben Sack Mehl gemischt hat, sodass der ganze Teig durchsäuert wurde. Okay, wir lesen Kapitel 13 ab Vers 18. Dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten gesät hat. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Jesus redet hier von dem Beispiel eines Senfkorns, ja, das er in seinen Reden auch mehrfach verwendet hat. In den vier Evangelien finden wir 5 Beispiele, in denen Jesus von einem Senfkorn redete. Und jedes Mal war es ein Sinnbild, das entweder für den Glauben steht oder für das Reich Gottes. Hier seht ihr auch, wie klein so ein Senfkorn ist, ja? Und stellt euch mal vor, aus so einem Senfkorn wird ein riesengroßer Baum. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht wundervoll? Zeigt uns das nicht Gottes wunderbares Wirken in der Natur? Jetzt wollt ihr sicher sehen, wie so ein ausgewachsener Senfbaum aussieht, oder? Hier seht ihr einen. Und Jesus vergleicht das Reich Gottes mit so einem Baum, der aus einem winzigen Senfkorn entstanden ist. Und in so einem Baum können sich nun die Vögel einnisten, ihre Nester bauen, ihre Eier legen, ja, sie ausbrüten und ihre Jungen aufziehen. Der Baum ist ein Ort des Lebens. Der Baum ist ein Ort, an dem Leben entsteht. Und genau so ist es im Reich Gottes. Aus etwas ganz Kleinem entsteht etwas ganz Großes und bewirkt große Veränderungen. So ist das Reich Gottes. Dieser kleine Senfkorn ist ein Sinnbild für das damalige Wirken von Jesus, das ganz klein angefangen hat, dann immer größere Kreise gezogen hat, sodass Menschen sogar noch heute in Staunen versetzt werden und zur Umkehr bewegt werden. Sodass Menschen sogar noch heute in das Reich Gottes kommen können. Und wie wir gehört haben, heute wird es ja einen weiteren Freund geben. Ja, der Kevin wird sich nachher taufen lassen und ebenfalls in das Reich Gottes kommen. Und das ist ein Wunder. Das ist so ermutigend. Das Reich Gottes existiert hier auf der Erde und ist ein sicherer Ort, an dem Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Ein Ort, an dem verschiedenste Nationalitäten zusammenkommen, jung und alt. Und das ist sehr besonders. Wir alle sind eine Familie im Reich Gottes. Das ist einzigartig in dieser Welt. Das ist etwas sehr Besonderes und überhaupt nicht selbstverständlich. Und natürlich wollen wir unser Bestes geben, damit das Reich Gottes so ein besonderer Ort auch bleibt. Und das tun wir mit unserer beständigen Umkehr und Erneuerung. Nun, was ist die Botschaft von diesem kleinen Senfkorn? Die Botschaft ist, dass Gott aus etwas ganz Kleinem etwas ganz Großes machen kann. Etwas Wunderschönes, wie diesen Baum hier. Es kann eine einfache kleine Entscheidung sein, die du heute hier triffst, die in Zukunft etwas Großes, Wunderbares bewirken kann, in deinem Leben und auch im Leben von anderen Menschen. Der Baum hier steht für das Reich Gottes und wurde auch schon Jahrhunderte vorher von verschiedenen Propheten angekündigt. Ein Beispiel finden wir im Hesekiel Kapitel 17, ab Vers 23. Ja, auf Israels erhabenstem Berg setze ich ihn in die Erde. Dort treibt er neue Zweige, trägt Früchte und wird zu einer prächtigen Zeder. Vögel aller Art werden in seinen Zweigen wohnen und dort Schatten finden. Dann werden alle Bäume in Israel erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Berg niedrig mache, den niedrigen aber hoch. Ich lasse den grünen Baum verdorren, den dürren aber lasse ich grün werden. Ich, der Herr, habe es angekündigt und werde es auch so eintreffen lassen. Im Alten Testament wurden Könige unter anderem auch mit Bäumen verglichen, deren Zweige ihr Königreich darstellten und Schutz und Frieden bieten sollten. Das sehen wir auch hier im Kontext im Hesekiel 17. Ein weiteres Beispiel kannst du gerne mal nachlesen, ist im Daniel 4. Und natürlich ist Jesus, dieser prophezeite König, der vor 2000 Jahren hier auf der Erde sein Königreich aufgerichtet hat. Im Alten Testament wurde das Reich Gottes auch manchmal als Berg bezeichnet. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Bilder und auch Prophezeiungen über das Reich Gottes. Und Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung es ermöglicht, dass wir alle nun im Reich Gottes sein dürfen. Was für ein Geschenk! Im Kolosser 1, Vers 13 steht, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Dank Jesus sind wir nun in seinem Reich, in dem er als unser gerechter König regiert. Und überall, wo Jesus regiert, da gibt es keinen Platz mehr für Finsternis und auch keinen Platz mehr für Satan. Und wenn wir uns nochmal das Gleichnis vom Senfkorn vor Augen führen, dann möchte uns Jesus, glaube ich, ermutigen. Er möchte uns sagen, dass Gott aus kleinen Dingen etwas ganz Großes entstehen lassen kann. Und das können wir auch auf unsere aktuelle Situation übertragen. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt kein Gebäude mehr. Ja, wir werden übergangsweise unser Hausgottesdienst in unseren Bibelkreisen feiern. Ja, aber vielleicht hat uns Gott genau in die Situation gebracht, damit wir mit Glauben durch die Situation gehen und wachsen. Dass wir daran glauben, dass unsere kleinen Bibelkreise einen riesen Unterschied im Leben von anderen machen können. Ich denke, Gott möchte, dass unsere Bibelkreise ein Zufluchtsort für Menschen sein können, wie für die Vögel in diesem ersten Gleichnis. Orte, in denen geistig gesehen neues Leben entstehen kann. Dafür müssen wir aber umdenken und wieder viel mehr nach dem Reich Gottes trachten. Ja, wir müssen gut planen und zum Beispiel auch an all unsere Kinder denken, wenn wir unsere Gottesdienste vorbereiten. Und auch an die Armen und Bedürftigen und auch an die Senioren weiterdenken. Lass uns auch weiter an Hope denken und weiterhin spenden, auch wenn wir jetzt erstmal nicht mehr zusammenkommen. Die Arbeit bei Hope hört ja nicht auf. Wir können unsere Spenden zum Beispiel auch überweisen. Bitte, tut das. All die Bilder, die Jesus verwendet hat, sollen uns auch heute noch helfen zu erkennen, wie besonders das Reich Gottes ist. Wir lesen mal weiter im Lukas 13, welches Bild dann Jesus als nächstes verwendet hat. Jesus fuhr fort. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Auch hier sehen wir wieder dasselbe Prinzip. Aus ganz wenig entsteht ganz viel. Ein wenig Sauerteig reicht aus, um das ganze Mehl komplett zu durchsäuern. Und auch hier steht der Sauerteig für das Reich Gottes. Woher weiß ich das? Im Vers 18 hat Jesus beide Gleichnisse mit der Frage eingeleitet, womit sich das Reich Gottes vergleichen lässt. Und hat dann diese beiden Beispiele gebracht. Und ich weiß, das Gleichnis vom Sauerteig kann auch anders interpretiert werden. Der Sauerteig kann auch ein Sinnbild für uns, für die Sünde sein, die sich in unserem Leben ausbreiten möchte. Ja, und Jesus hat ja auch im Kapitel vorher noch, im Kapitel 12, davor gewarnt. Er hat ja auch von dem Sauerteig der Pharisäer beispielsweise gewarnt. Es kann auch ein Sinnbild für Satan sein, der immer mehr Raum in unserem Leben gewinnen möchte. Ich persönlich glaube aber, dass Jesus im Kapitel 13 uns vor allem seine Vision vom Reich Gottes vermitteln wollte. Jesu Beispiele sind nicht stereotypisch. Er verwendet Begriffe mal positiv, mal negativ. Bei uns kann, wie gesagt, der Sauerteig eher eine negative Bedeutung haben, aber Jesus steckt voller Überraschungen und verwendet hier den Begriff auf eine positive Weise. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder tiefer mit dem auseinandersetzen, was er gesagt hat. Und hier in dem Beispiel sorgte der Sauerteig dafür, dass die ganze Mehlmasse durchsäuert wurde. Und auch dieser Prozess ist sehr faszinierend. Kannst du dir ja gerne mal durchlesen, was da passiert. Auf jeden Fall entsteht am Ende ein Laib Brot. Und so ist das Reich Gottes. Es breitet sich aus und sorgt dafür, dass Menschen auf der ganzen Welt geistlich genährt werden können und zu einem Leib werden. Und wir wissen, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und Brot ist das Grundnahrungsmittel Nummer eins auf der ganzen Welt. Und das Krasse ist, dass Jesus sich selber auch als Brot des Lebens bezeichnet. Er sagt im Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus verspricht hier, dass er unseren Hunger stillen wird. Dass er uns das geben wird, wonach wir uns im Herzen sehnen. Er möchte, dass wir unseren Hunger bei ihm stillen und nicht woanders. Nicht an irgendwelchen dunklen Orten, zu denen uns unsere Gefühle leiten. Ja, an denen wir versuchen, unseren Hunger zu stillen, indem wir sündigen. Ja, und doch nie satt werden und hungrig bleiben. In Matthäus 5, Vers 6 sagte er, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Und wo können die Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, satt werden? Die Antwort ist, bei Jesus, in seinem Reich. Und dieses Reich breitet sich nun schon seit 2000 Jahren hier auf der Erde aus, wie der Sauerteig. Und immer mehr Menschen auf der ganzen Welt kommen nun hinzu, wie die Vögel zu dem Baum. Deshalb lasst uns das Reich Gottes verkünden, wo immer wir die Gelegenheit dazu haben. Auf den Straßen oder in der Uni oder wo auch immer. Lasst uns einander immer wieder daran erinnern, wie besonders das Reich Gottes ist, so wie es Jesus getan hat. Lasst uns das Senfkorn sein, aus dem dieser riesengroße Baum entstanden ist und Leben spendet. Lasst uns der Sauerteig sein, der das ganze Mehl durchsäuert und zu Brot wird. Lasst uns in unseren Bibelkreisen beständig über das Reich Gottes reden und einander helfen, umzudenken und mehr wie Jesus zu denken, damit wir ihm mit unserem ganzen Leben die Ehre geben können, die ihm allein gebührt. Amen.